Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Gabor Steingart, Journalist und Autor, früher Chefredakteur und Herausgeber des Handelsblattes, jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Frenzel.
Jeden Morgen kommt von Ihnen an alle, die es haben wollen, das Morning Briefing, ein Newsletter zum Weltgeschehen. So haben Sie das, glaube ich, formuliert. Ne? Wie viele Leser haben Sie da?
Ja, ich glaube, es sind jetzt so 130.000, 150.000 jeden Morgen.
Okay. Oh, da toppen Sie uns sogar gerade. Ich glaube, wir sind im Moment, wenn es gut läuft, sind wir so knapp unter der 100.000, die uns zuhören. Heute kommt in Ihrem Morning Briefing Ralf Brinkhaus nicht so gut weg, der Unionsfraktionschef, mit seiner Aussage, er könne sich einen Moslem als CDU-Kanzler 2030 vorstellen. Darüber werden wir sprechen in dieser Radiostunde. Aber auch über diese Themen, wir machen ja jetzt in gewisser Weise Mittagsbriefing hier. Die Ausweisung des deutschen Botschafters aus Venezuela und, Achtung, jetzt wird's glatt im Studio, Gender-Unfug in der deutschen Sprache. Das sind nicht meine Worte, das ist ein Aufruf zum Widerstand gegen sogenannte geschlechtergerechte Sprache mit prominenten Unterzeichnern.
Didi Hallervorden.
Ja, der ist dabei.
Halleluja.
Dieter Nuhr ist dabei, aber auch einige Schriftsteller, Monika Maron zum Beispiel. Gabor Steingart, haben Sie eher Lust auf solche Debatten oder haben Sie vielleicht sogar Angst davor?
Nein, gar nicht Angst. Die gehören zu unserer Zeit mit dazu. Zur Klärung der Geschlechterfrage muss jeder seinen Beitrag leisten, jeder sowieso. Also da gehört auch dieses Thema dazu,
okay. Klar. Wir werden es natürlich so machen, dass es eine fruchtbare Debatte wird hier im Deutschlandfunk Kultur. Und falls es zu männlich wird, hinter der Scheibe im Kontrollraum sitzt meine Redakteurin, meine Kollegin. Und falls es zu schlimm wird, dann kommt sie einfach rein und unterbricht uns. Mein Gast ist Gabor Steingart. Ich bin Corbinian Frenzel. Sage guten Tag. Der Machtkampf in Venezuela hat jetzt auch die deutsche Politik erreicht. Der deutsche Botschafter in Caracas in Venezuela ist zur Persona non grata, zur unerwünschten Person erklärt worden. Daniel Kriener muss das Land binnen 48 Stunden verlassen. Die Entscheidung der Regierung Maduro, einer Regierung, die Berlin nicht mehr als legitim anerkennt, stattdessen eben, und das ist auch der aktuelle Hintergrund, Interimspräsident Juan Guaido. Der Botschafter war unter anderem am Flughafen bei der Wiedereinreise Guaidos, um hier auch symbolische Unterstützung zu signalisieren. Die Regierung Maduro wertet dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten, deshalb der Rauswurf. Und das ist die Reaktion des Bundesaußenministers Heiko Maas heute Morgen.
Diese Maßnahme, die dort ergriffen wird, ist für uns unverständlich. Vor allen Dingen nach all dem, was wir wissen, trifft sie nur den deutschen Botschafter, obwohl viele Botschafter auch aus Europa am Flughafen gewesen sind. Und deshalb behalten wir uns weitere Maßnahmen vor.
Das sagt der Bundesaußenminister Heiko Maas. Mein Gast ist der Journalist Gabor Steingart. Herr Steingart, teilen Sie diese Einschätzung, eine unverständliche Entscheidung?
Ich finde es unverständlich, dass der Außenminister es nicht versteht. Natürlich mischt sich die Bundesrepublik und die USA und alle, die da jetzt sich auf der Seite des Oppositionsführers schlagen, ein in die inneren Angelegenheiten eines Landes. Was gibt es daran nicht zu verstehen?
Mhm.
Habe ich mich gefragt.
Genau, da teile ich Ihre Einschätzung. Also ich glaube, ein Bundesaußenminister muss das wahrscheinlich so formulieren an dieser Stelle.
Das ist aber genau diese Floskelsprache mit der Politiker, das ist Fachchinesisch, was will er uns sagen? Wenn er für die Demokratie in Venezuela was Gutes tun will, dann muss er das klar formulieren, dann muss man auch riskieren, dass man rausfliegt. Ist ja nicht ehrenrührig, dann fliegt man halt aus dem Land raus. Aber dieses so etwas Gestellste, Arrogante, als wenn dort ein Fehler passiert sei, verstehe ich wieder nicht.
Stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist es legitim, was da unter anderem die deutsche Bundesregierung ja im Verein mit vielen anderen europäischen Regierungen, auch mit der amerikanischen Regierung, mit vielen südamerikanischen Regierungen betreibt, nämlich indem man sagt, wir erkennen den an, der sich selbst zum Interimspräsidenten erklärt hat?
Tja, legitim, legal, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine Einmischung. Ob es den Menschen im Land wirklich hilft, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Die Zustände in Venezuela, ich habe in den letzten Wochen viel Kontakt dorthin gehabt, mit Klaus Ehringfeld gesprochen, einem der profiliertesten Lateinamerika-Korrespondenten, der wie viele aus Mexiko und sonst wohin jetzt sich im Land in Caracas befinden. Also die Lage ist zugespitzt. Lebensmittelversorgung, politischer Aufruhr, Unzufriedenheit mit dem gewählten, aber dann doch eben in die Diktatur sich entwickelnden Präsidenten ist groß. Können wir von außen die universellen Menschenrechte dort einführen? Wird wahrscheinlich ähnlich wenig klappen wie bei allen Interventionen. Denn die USA bereiten eine Intervention vor und
Tun Sie das?
Ja, zumindest all options are on the table, okay, sagt der Präsident. Das heißt schon, dass diese Optionen in der Sprache der Diplomatie dann auch vorbereitet sein müssen. Ich weiß nicht, die Amerikaner...
Wäre das falsch?
Ja, wäre falsch. Aus meiner Sicht wäre falsch. Die Intervention in Lateinamerika im Hinterhof der USA haben das Elend der Leute eigentlich nie beseitigt, sondern vergrößert.
Wir sind ja jetzt noch in der Stufe davor, da geht es um politische Unterstützung und wirklich erstmal um die Frage, wen erkennen wir an? Bei wem sagen wir, der hat die größere Legitimation? Wir haben heute Morgen mit dem CDU-Außenpolitiker Elmar Brok im Deutschlandfunk gesprochen und der hat erklärt, warum es aus europäischer Perspektive durchaus legitim ist, Juan Guaido, also den Interimspräsidenten, als den legitimen anzuerkennen.
Wenn man sieht, dass jemand systematisch sein eigenes Volk fertig macht und gleichzeitig dies mit undemokratischen Mitteln gemacht hat, dadurch auch, dass er ein gewähltes Parlament in seiner Macht einschränkt, um sein Amt zu sichern, gefakte Präsidentschaftswahlen durchführt, wo kein Konkurrent da ist, da muss man doch sagen, wenn dieses direkt gewählte Parlament einen Parlamentspräsidenten wählt, der nach der Verfassung dann Interimspräsident ist, dass man das nicht einfach liegen lassen soll und den Machtmenschen, dem Diktator das Spiel überlässt.
Sagt Elmar Brok und ist damit für mich vom Sound her irgendwie ganz stark zurück in eine Zeit, 90er Jahre, früher Nuller Jahre, wo man davon ausging, wenn wir sehen, irgendwo läuft etwas schief und zwar unter diesen Kriterien, Demokratie, Menschenrechte, Versorgung der Bevölkerung, also humanitäre Situation, haben wir das Recht einzugreifen?
Nein, haben wir nicht. Und wir haben auch keine guten Erfahrungen. Ich wäre dafür, wenn es was nützen würde. Ich glaube, damals kann man noch sagen, wir haben geglaubt, es nützt was in Afghanistan. Ich war selbst in Afghanistan mit verschiedenen Bundeskanzlern, Einweihung einer Mädchenschule zum Beispiel, wo wir versucht haben, unsere Vorstellung von Frauengleichberechtigung direkt an der Schule in einem islamischen Land in Kabul. Die Mädchenschule hat unseren Besuch nur wenige Wochen überlegt. Danach gab es ein Säureattentat auf die Schülerin. Die Schule wurde geschlossen. Sie war auch mit der Bundeswehr nicht zu beschützen. Grausam. Und trotzdem würde ich daraus die Schlussfolgerung ziehen, so können wir, das ist zu sehr wie die Christianisierung, wie die Kreuzzüge. Nur weil wir das Gute wollen, wird das Gute nicht kommen. Und deswegen ist die Welt hier in einem riesen Zwiespalt. Ja, deswegen würde ich einem Elmar Brok nicht das Recht absprechen, sich für diese Menschen einzusetzen. Ich möchte mich auch gerne für diese Menschen einsetzen. Jeder in Venezuela. Gleichzeitig würde ich immer da eine Trennlinie machen, wo wir anfangen, zum Akteur zu werden in diesen Ländern.
Aber was unterscheidet uns dann von Ländern, von Regierungen wie der russischen Regierung, der chinesischen Regierung, die das, was sie da gerade propagieren, eben zum Inhalt ihrer Politik machen. Das Prinzip der Nichteinmischung, jedes Land muss den eigenen Weg finden. Und wenn er eben undemokratisch ist, wenn er in die Diktatur abdriftet, dann sei es so. Was unterscheidet dann unsere Politik von der chinesischen und von der russischen?
Naja, wir verfolgen ja dieselbe Politik. Wenn ein Land nur groß genug ist, kann die Diktatur, ist sie unberührbar. Beispiel China. Niemand kommt auf die Idee, in China irgendwen anders anzuerkennen. In China ist eine erklärtermaßen eine Parteidiktatur. Nordkorea, niemand aus Sicht der Bundesregierung mischt sich in Nordkorea ein. Das ist ein Land mit Waffen, mit Atomwaffen. Da gibt es keine Solidarisierung mit den Inhaftierten, die es natürlich in Nordkorea auch gibt. Ich glaube, das Prinzip der Nichteinmischung ist eine Grundvoraussetzung, damit kommunikative Strategien von Politik, von Diplomatie wirken können. Auch zu Zeiten von Willy Brandt sind wir nicht wahllos in diese Interventionspolitik verfallen, sondern das Motto war, wo geredet wird, wird nicht geschossen, Egon Bahr. Und man hat versucht, kommunikativ, Softpower hat das der Professor Nice an der Harvard Business School genannt in den USA. Und damit viele Präsidenten, würde ich sagen, glücklich gemacht mit einer Strategie von Softpower. Das heißt, nicht zuerst Militär sprechen zu lassen, sondern von der Kultur bis zur Politik und der Diplomatie alle anderen Instrumente zum Einsatz zu bringen.
Aber ist das nicht genau das, was jetzt in Venezuela gerade passiert? Man schickt einen deutschen Botschafter auf das Flugfeld, um deutlich zu machen, wenn der Oppositionsführer, der Interimspräsident zurückkommt, dann sind da europäische Diplomaten, die signalisieren, du bist nicht allein. Das ist noch lange nicht Militär, das ist aber ein im Prinzip zivilgesellschaftlich-politisches Instrument, in dem man deutlich macht, das Universelle, und darum geht es ja am Ende, das Universelle der Menschenrechte, der Demokratie ist uns nicht gleichgültig, ist uns nicht egal. Da muss es ja doch noch einen kleinen Unterschied geben zwischen europäischer Politik und sagen wir mal chinesischer oder russischer.
Ich finde auch, dass der Botschafter durchaus am Rollfeld stehen kann und dass er auch durchaus Solidarität zeigen kann. Aber ich würde schon eine Grenze markieren, bis hierher und nicht weiter. Und die Amerikaner sind schnell bei der Grenze weiter. Und da darf man sich nicht zum billigen Vasall machen. Und das hat eine bundesdeutsche Politik allzu oft gemacht. Als das Drohen mit dem Irakkrieg anfing, ja, das war ein monatelanges Wettdrohen mit Saddam Hussein. Und das war die Vorbereitung, die propagandistische für den Einmarsch, der sich dann Gerhard Schröder und Joschka Fischer ja verweigert haben. Das muss man aber klar sehen. Das hat einen Ablauf, eine Dramaturgie. Das hat ein Skript, diese Art Interventionspolitik. Und da warne ich nur davor, dass Deutschland nicht hier aus Naivität in einen Interventionskrieg taumelt, in dem wir gar nicht wollen.
Und heute will ich eine Lanze brechen für die Kanzlerin, über die viel gelacht wurde, als sie vor Jahren das sagte.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Das Internet, die berühmte Neuland-Aussage. Heute, finde ich, zeigt sich durch gleich mehrere Nachrichten und Ereignisse, dass die Kanzlerin insofern recht hatte, als dass wir noch schon einiges klären müssten, wie dieses globale Internet aussehen wird. Und da fängt es erstmal an mit der Frage, wie global und grenzenlos dieses Internet eigentlich sein soll in Zukunft und die ganze digitale Wirtschaft, die daran hängt. Der chinesische Konzern Huawei hat heute Nacht Klage eingereicht gegen die amerikanische Regierung, weil diese sie ausschließt vom amerikanischen Markt. Gabor Steingart, wäre es gut für das weltweite Netz und für die digitale Wirtschaft, wenn die Chinesen diesen Rechtsstreit gewinnen?
Na, zumindest müssen wir uns daran gewöhnen, dass Globalisierung eben keine Einbahnstraße ist, nur für unsere Exportindustrien in den USA oder in Deutschland, sondern dass die anderen auch auf unsere Märkte wollen. Ich meine, das ist der ganze Witz der Globalisierung. Mhm. Das ist der Witz der Marktwirtschaft. Und wenn wir jetzt anfangen, da zu definieren, wo wir auf gar keinen Fall Wettbewerb haben wollen, dann wird es schwierig. Weil wo beginnt, wo endet das? Insofern gucke ich gleichzeitig auch nicht naiv drauf. Ich glaube schon, dass ein Land seine Sicherheitsarchitektur schützen muss, kann aber noch nicht erkennen, dass wir diesen Status und dieses Generelle der USA, da versucht man eher die wirtschaftliche Stärke Amerikas, let's make our country great again, hat er versprochen. Und das versucht er jetzt mit diesen protektionistischen Instrumenten zu erreichen.
Es gibt ja den Hintergrund, Sie haben es angesprochen, die Sorge, dass ein chinesischer Konzern diese Stellung, den Verkauf von Produkten, von Softwarelösungen und dergleichen von Geräten nutzen könnte, um Daten abzusaugen. Einerseits ganz klassische Industriespionage, das wäre dann eher ein wirtschaftlicher Punkt, aber eben auch politisch betrachtet.
Also, was die Amerikaner ja die ganze Zeit tun mit ihrer Netzwerktechnologie und mit ihren Satelliten und so weiter. Also ich kann mittlerweile den Unterschied nicht mehr wirklich erkennen. In der Sekunde, wo Amerika sich von uns auch ein Stück weit distanziert hat, von uns Europäern, müssen wir diesen Fall ja auch nochmal neu betrachten. In der Sekunde, wo wir eine neue Industrie haben im Silicon Valley, die unsere Industrie tatsächlich kurz und klein gemacht hat in vielen Bereichen. Einzelhandel weiß noch nicht ganz, wo ihm der Kopf steht. Die Medien sind auf ein Minimum reduziert worden. Die Amerikaner, Google macht so viel Gewinn wie Bertelsmann Umsatz. Wäre schon ein tolles Ding, wenn ich das sagen würde. Aber richtig ist, die machen so viel Gewinn wie die Hälfte von Bertelsmanns Umsatz.
Okay.
Ja, also die machen doppelt so viel Gewinn wie der Bertelsmann-Umsatz. Das sind die Fakten. Wir haben uns so verkleinert in dieser digitalen Welt. Und jetzt wollen die Amerikaner diese Vormachtstellung ausbauen. Und jetzt hilft der Staat noch mit, das auszubauen. Da müssen wir wachsam sein. Geht es wirklich um China? Geht es schon um uns? I don't know.
Die Frage ist ja auch, welche Logik herrscht eigentlich vor? Wenn wir dieses Gespräch vor 10, 15 Jahren, vielleicht auch nur vor 5 Jahren geführt hätten, die Logik, dass das, was da passiert im digitalen Bereich, durch Konzerne bestimmt wird, durch einen globalen Handel und dass die Staaten da eigentlich so gut wie keine Rolle spielen, die hätte da ganz klar vorgeherrscht. Und jetzt sehen wir auf einmal, die Staaten kommen als Player rein, kommen zurück und Staaten bringen natürlicherweise Grenzen mit sich. Das heißt, auf einmal dieses globale Internet wird in möglicherweise lauter Intranets aufgeteilt, wenn es dumm läuft.
Naja, zumindest ist es zur neuen Kampfzone geworden in der Wirtschaft, die, glaube ich, nicht die Gefahr in sich birgt, anders als in Venezuela zu einem heißen Konflikt umzukippen. Aber es geht um die Verteilung von Macht und Wohlstand. Und das darf man nicht naiv betrachten. Es ist die Frage, wer ist Koch und wer ist Kellner in der künftigen Welt. Insofern haben wir hier auch sehr eigene europäische Interessen zu wahren. Die gehen weit über diesen Konflikt hinaus. Und deswegen hat sich aus meiner Sicht die Bundesregierung richtigerweise hier nicht an die Seite der Amerikaner gestellt. Huawei wird, wenn ich das das Stand heute beurteilen muss, die deutsche Netzwerktechnik für den neuen Mobilfunkstandard beliefern.
Mhm. Und das ist richtig, finden Sie? Weil die gleichen Sorgen liegen ja auf der Hand. Da gibt es ja auch die Sorge, dass, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber man hat es mehrfach sehen und lesen können von Experten ausgedrückt, dass in die Infrastruktur, die hier vorherrscht, sogenannte Schalter eingebaut werden könnten, die hier ganze Infrastrukturen lahmlegen, Strom ausschalten, Wasserversorgung ausschalten, dergleichen mehr.
Also ich bin im Nachgegangen mit allen Experten, denen ich gesprochen habe, sprechen konnte, sagen, dass diese Möglichkeit besteht, aber sie haben keinerlei praktische Hinweise gefunden. Beim Auseinanderbasteln dieser Technik von Huawei, Hauptquartier für Europa ist in Düsseldorf. Ich habe die Zentrale in Shanghai dieser Firma auch besucht und weiß, dass viele Sicherheitsexperten beim Bundesnachrichtendienst, beim MAD, diese Technologie von A bis Z auseinandergebastelt haben, um nach diesen Türen und diesen Schaltern zu suchen. Bislang hat man nichts gefunden. Mhm. Und da muss aus meiner Sicht im Rechtsstaat die Unschuldsvermutung gelten, sobald Beweise da sind.
Im Rechtsstaat muss sie gelten. Man hat es natürlich jetzt auch nicht immer nur mit rechtsstaatlichen Playern zu tun.
Aber wenn wir sind der Rechtsstaat. Wir sind der Rechtsstaat. Wir sind der Rechtsstaat und bei uns muss das gelten. Und da gilt die Unschuldsvermutung. Und gerade wenn sie schon untersucht wurde, die Unschuldsvermutung ist keine unschuldige Vermutung, sondern sie ist eine begründete unschuldige Vermutung. Insofern würde ich sagen, bis zum Beweis des Gegenteils diskriminieren wir nicht asiatische Unternehmen.
Mhm. Ganz kleine, riesengroße Frage. Wer? Was muss dann die Grundlogik sein? Bestimmt über das Internet? Staaten oder Konzerne?
Wenn es geht, die Gesellschaft muss auch ein Wort mitzureden haben. Die Gesellschaft in Form natürlich ihrer Vereinigung, ihrer Parteien und ihrer Regierung. Also insofern, die Gesellschaft darf nicht enteignet werden. Wir reden immer von Enteignung von großen Vermögen, aber auch Gesellschaften können enteignet werden. Und ich glaube, das Internet muss sich diese Enteignung, die da stattgefunden hat, zurückerkämpfen. Und das heißt, Politik muss auch in diesem merkelschen Neuland wieder eine Rolle spielen.
Wie viel öffentliche Regulierung ist möglich im freien weltweiten Netz und wie viel ist auch nötig? Die große Diskussion gerade, Gabor Steingart, wie sorgen wir dafür, dass für geistiges Eigentum, für Texte, für Videos, für Musik, die angemessen bezahlt werden, die sie geschaffen haben, die in einer analogen Welt ganz einfach die Rechte daran hatten, das Urheberrecht. Die Europäische Union wird in wenigen Wochen über eine Art digitales Urheberrecht abstimmen und es jubeln nicht alle. Es gibt eine große Sorge, dass mit dem Recht das Unrecht der Zensur viel leichter einziehen könnte. Wie berechtigt ist die Sorge?
Die Sorge ist immer berechtigt. Zensur ist tatsächlich zu verlockend für Leute an der Macht und mit den technischen Möglichkeiten, Filter auf das zu legen, was Menschen denken, sagen, filmen und dann auch teilen, die ist zu groß, diese Verlockung. Und jeder, der mal in China war, weiß, wie bei bestimmten Keywords, bei Google zum Beispiel, das Internet einfach ausgeschaltet wird. Sie können im Hotel googeln, dann googeln Sie, keine Ahnung, das Wort Freiheit, Frauenrechte, Umweltschutz und dann meldet sich der Internetempfang praktisch ab. Not available, the service is currently not available. Mhm. Passiert bei jedem dieser Schlüsselworte und insofern hat man einen Vorgeschmack, wenn man in Peking ist, auf das, was hier denkbar ist. Gleichzeitig sage ich, muss dieses Internet trotzdem eine Straßenverkehrsordnung bekommen, so wie das erste Auto. Da hatten wir auch noch nicht diese komplizierten Schilder, die wir heute überall haben und die Ampeln. Da war erstmal das Auto da. Es war auch richtig, man fängt nicht mit der Ampel an.
Es waren ja auch nicht so viele Autos da. Ne?
Genau.
Wenn Sie von der Straßenverkehrsordnung sprechen, die da jetzt vorliegt als Entwurf, hat einen Punkt, Artikel 13, der in einer Fachwelt fast so bekannt ist wie, weiß ich nicht, also ein großes Thema, Artikel 13, das ist nämlich genau dieser Artikel, der sagt, die großen Plattformen oder alle Internetplattformen müssen sicherstellen, dass da nichts hochgeladen wird, wo die Rechte nicht geklärt sind. Upload-Filter heißt das. Und interessanterweise sind sogar diese Woche 2000 Leute vor das Konrad-Adenauer-Haus gezogen, um zu protestieren, nur weil die Befürchtung bestand, man könnte diese Abstimmung darüber im Europaparlament vorziehen. Jetzt ist die Frage, die Kritiker sagen, hey, das Problem ist gar nicht im Prinzip das, was Sie da vorhaben und was ihr vorhabt, Straßenverkehrsordnung, aber so wie ihr das macht, schafft ihr ein Monster, nämlich diese Upload-Filter, die halt mit einem kleinen Klick ganz viel aussparen können, auch andere Dinge, die nichts mit Rechten zu tun haben.
Ja, und deswegen finde ich beides gut. Ich finde gut, dass die Politik reguliert und dass sie den Urheberschutz das Recht verleiht, weil alle Kreativität, wenn sie nicht mehr bezahlt wird, die Kreativität in der Musik, in der Malerei, aber eben auch beim gesprochenen und beim gedruckten Wort, dann stirbt die Kreativität. Gleichzeitig finde ich es gut, dass Menschen darauf achten und hier auch demonstrieren, dass das nicht in beliebige Verfügungsgewalt von Regierungen gestellt ist, hier den Schalter so rum und so rum und die Filter schärfer oder löchriger einzustellen. Also die Regulierung bedarf der demokratischen Kontrolle. Da bin ich fest von überzeugt.
Und Demokratie funktioniert ja immer dann, wenn die Leute auch verstehen, worum es geht. Das ist meine ganz große Sorge bei diesem Thema. Wir haben es auch bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, dass wir hier einen ganz wichtigen Regulierungsbereich haben, wo wir alle irgendwie ahnen, da geht es wirklich auch um die Grundlagen des Zusammenlebens in den nächsten Jahrzehnten und wie frei wir unsere Welt gestalten. Und gleichzeitig braucht man offenbar ein ziemlich gutes Fachwissen, um zum Beispiel einzuschätzen, ist so ein Upload-Filter jetzt einfach ein ganz normales Straßenverkehrsordnungsinstrument oder ist das im Prinzip ein Tor für die Zensur? Und ich habe den Eindruck für die politischen Debatten, dass wir jenseits der Fachpolitiker eigentlich nicht genug Kompetenz haben, uns darüber auszutauschen.
Ja, ist ja schon viel geholfen, wenn es wirklich Fachpolitiker gibt, die das bewerten können. Ich glaube, wir haben die ersten Jahre in dem Neuland tatsächlich relativ naiv verbracht. Insbesondere die Regierung von Frau Merkel hat diese Jahre völlig naiv in diesem Neuland verbracht. Dass die Regierungschefin selbst sich nicht auskennt, sie hat viel zu tun und auf der Welt sind viele Krisen. Aber auch in diesem Kabinett weiß man ja gar nicht, wo man hinguckt, wenn man auf das Thema digitale Kompetenz guckt. Das ist eine leere Planstelle gewesen all die Jahre. Und ich glaube, das wird jetzt versucht nachzuholen.
An meiner Seite heute im Deutschlandfunk Kultur der Publizist Gabor Steingart. Herr Steingart, denken Sie eigentlich noch manchmal an den Abend bei Anne Will nach dem CDU-Parteitag?
Also wenn Sie es nicht erwähnen, dann denke ich eigentlich nicht mehr daran.
Da haben Sie ja, jetzt erinnere ich Sie.
War keine Glanzstunde.
Jetzt erinnere ich Sie und auch die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle. Da haben Sie gemeinsam mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki nicht so gute Presse bekommen danach, weil Sie ein bisschen herablassend wirkten gegenüber Annegret Kramp-Karrenbauer, die gerade frisch gewählt war. Das Team alte weiße Männer, das war da so ein Schlagwort.
Ja, vor allem das Alt hat mich gestört.
Gut, Sie können jetzt alles wieder gut machen. Als Kämpfer für die gendergerechte Sprache, die wird nämlich heute massiv angegriffen. In einer Erklärung des Vereins Deutsche Sprache, Schluss mit dem Gender-Unfug, unterschrieben unter anderem von Büchner-Preisträgerin Sibylle Levitscharow, dem Lyriker Wulf Kösten, Günter Kunert, Rainer Kunze, TV-Moderator Peter Hane, Sie haben schon erwähnt, Didi Hallervorden, Dieter Nuhr und auch Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Die zerstörerischen Eingriffe in die deutsche Sprache würden durch das Bestreben nach mehr Geschlechtergerechtigkeit motiviert, heißt es da. Was sagen Sie?
Naja, ich glaube schon, dass sich das Denken von Menschen in Sprache widerspiegelt. Und wenn sich das Denken von Menschen verändert, hier im Umgang mit dem anderen Geschlecht, mit dem jeweils anderen Geschlecht, dann muss ich das auch in Sprache wiederfinden. Gar keine Frage. Was nicht heißt, dass es Übertreibung und eben auch Gender-Unfug gibt. Ganz klar.
Haben Sie Beispiele für beide Sachen? Also für das, wo es ganz normal ist, wo es sich entwickeln muss? Vielleicht zunächst mal?
Naja, ich finde die Radfahrenden, wenn ich beide ansprechen möchte, und ich bin nicht Gabor Steingart, sondern ich bin vielleicht der Gesetzgeber oder der Schulleiter und wende mich an die Radfahrenden unserer Schule, dann ist das in meinem Sprachgebrauch schon ganz normal drin. Wenn ich vor Schülerinnen und Schülern spreche und mit ihnen, spreche ich beide Geschlechter an. Ganz normal. Es würde mir heute gar nicht mehr einfallen, anders als vor 10 Jahren, das nicht zu tun.
Okay. Sagen Sie Studierende oder Studenten?
Studentinnen und Studenten oder die Studierenden. Aber auch die Studierenden ist doch jetzt kein so schlimmes Wort. Das ist noch nicht der Unfug. Wenn wir den Gender-Unfug lassen, kleine Replik nochmal auf die Anne Will und die Frau Karrenbauer, dann muss es allerdings auch erlaubt sein, Frauen tatsächlich auch so hart anzufassen, wie wir Männer auch anfassen. Ich habe ja nur gefragt, Frau Karrenbauer, trauen Sie sich das zu, Bundeskanzler? Das ist ja 24 Stunden, nachdem man überhaupt erstmal aus dem Saarland die bundespolitische Bühne erklommen hat, eine berechtigte Frage, die ich jedem Mann, auch jedem Bewerber oder jedem Politiker auch, trauen Sie sich das überhaupt zu? Das ist eine berechtigte Frage.
Hätten Sie Friedrich Merz auch gestellt an der Stelle?
Ja, aber auf jeden Fall habe ich ihm ja auch gestellt in Gesprächen. Wir saßen uns nicht bei Anne Will gegenüber, sondern bei anderer Gelegenheit. Natürlich, trauen Sie sich das zu, hat ja mehrere Implikationen. Trauen Sie sich das zu, die Mehrheit zu gewinnen zum Beispiel? Trauen Sie sich das persönlich zu? Trauen Sie sich das gesundheitlich kräftemäßig zu? Trauen Sie sich das zu, das auch zu halten und so weiter? Das ist doch eine absolute Journalist, der die Frage nicht stellt. Das heißt, Gender-Unfug, darauf zurückkommt, heißt auch, wenn wir sagen,
keine Sonderbehandlung, keine Sonderschutzzonen, sondern wir sind partnerschaftlich im Umgang miteinander, dann heißt das eben umgekehrt leider auch, dass hier eine besondere Schutzzone, Ladies first, ja, natürlich verschwinden wird. You can't have it both ways, würden die Amerikaner sagen.
Das ist aber natürlich auch eine, Herr Steingart, eine Argumentation, ja, die fast schon ein bisschen so alt-weiß-männer-mäßig daherkommt, so nach dem Motto, ich würde ja gerne Gentleman bleiben, aber wenn ihr jetzt Gleichberechtigung wollt, dann ist das halt leider auch vorbei.
Nein, hat nichts mit Gentleman zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass wenn wir uns partnerschaftlich begegnen und auf der Ebene Kompetenz uns wahrnehmen wollen, zum Beispiel im Berufsleben, dass, und wir uns nicht zuerst über das Geschlecht definieren, sondern ob, wer kann jemand, wer hat welche Qualifikation und wir wollen gleiche Arbeit gleich bezahlen und auch nicht nach Geschlechter weder einen Zuschlag noch einen Abschlag machen. Aber das ist dann ein Teil einer Normalisierung. Mhm.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Aufruf zurückkommen, der ja auch von vielen Schriftstellern, von Lyrikern unterschrieben ist, über den Verein, der dahinter steckt, müsste man auch nochmal explizit reden. Das tun wir auch heute noch im Programm nach 14 Uhr in unserem Kulturmagazin Kompressor, denn das ist einer, der hat, glaube ich, mal von einem Linguisten den Beinamen Pegida-Verein bekommen. Aber es sind viele ernsthafte Menschen, die das unterschreiben und man muss sich ja die Frage stellen, woher kommt das? Woher kommt dieses Unwohlsein mit der Veränderung der Sprache? Haben Sie eine Erklärung?
Naja, bei den Unterzeichnern, ich kann das nicht beurteilen, woher dieser Verein kommt, aber bei den Unterzeichnern sind natürlich Menschen, die mit Sprache arbeiten, wie Wolf Schneider, der langjährige Schüler, Schulleiter der Journalistenschule bei Gruner und Jahr, Buchautor, viele Bücher, die für Journalisten eigentlich eine Art Bibel gewesen sind, Monika Maron, Judith Herrmann, Schriftstellerin, das sind schon Leute, die Spracharbeiterinnen sind oder wie Kai Diekmann eben auch mit Sprache gearbeitet haben bei der Bild-Zeitung jahrzehntelang. Das heißt, wir billigen doch diesen Menschen eine gewisse Kompetenz zu. Wenn die hier eine Wortmeldung machen, würde ich sagen, ist das zumindest erstmal ernst zu nehmen. Müssen wir sie deswegen gleich mit unterzeichnen? Nein.
Ich glaube ja, wenn wir die Sprache als etwas Dynamisches wahrnehmen, Sie haben vorhin diesen Unterschied aufgemacht, wenn ich das als Gesetzgeber machen würde, dann würde ich natürlich von den Radfahrenden sprechen. Aber ist das okay und ist vielleicht auch das ein Teil des Problems, wenn wir so eine Trennung vornehmen? Also im Prinzip eine korrekte Sprache, bei der wir wissen, die ist einschließend, die ist nicht ausschließend und letztendlich aber einer gesprochenen Sprache, die vielleicht an diesem Punkt nicht ist.
Ja, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also, dass wir unterscheiden zwischen der Schrift
naja.
Und der... Und
nee, aber wenn Sie sagen, zum Beispiel, ja, wenn ich ja. das als Gesetzgeber schreiben würde, also dass wir im Prinzip, ja. Jetzt nehme ich mal das böse Wort, dass wir im Prinzip so eine Art politisch korrekten Sprech entwickeln, wo wir ja. wissen, das soll so sein, das muss so sein, aber das Gehirn da gar nicht ist und noch ganz natürlicherweise andere Sachen sagt und dadurch im Prinzip so eine Spaltung kommt.
Vielleicht ja, aber unser Gehirn ist ja ein ganz wirklich lernfähiges Wesen. Man findet ja in älterer Literatur, ich glaube auch bei Mark Twain und anderen, natürlich noch das Wort Nigger aus der Sprache, aus der Alltagssprache der USA und der Südstaaten der USA. Und das Wort ist ja einen weiten Weg gegangen und hat immer noch nicht sein Endstadium erreicht. Vom Nigger, dem Neger, den Farbigen, den Afroamerikanern und was es heute für Umschreibungen gibt. Das heißt, Worte spiegeln immer auch den gesellschaftlichen Kontext, auch den Emanzipationsgrad einer Minderheit wieder oder den auch selbstkorrektiven Grad einer Mehrheit. Ja. Mhm. Hier geht es ja auch von den Weißen aus, dass sie versuchen, bessere Menschen zu sein in Amerika und das, was passiert ist mit dem schwarzen Teil der Bevölkerung, auch sprachlich wieder gut zu machen. Genauso wie wir Juden, Holocaust-Opfer und so weiter. Wir suchen nach Worten, weil das manchmal natürlich schwierig ist, bei Ereignissen die schweren Worte zu fassen ist, die alten Worte sich manchmal einfach schuldig anfühlen, weil der Falsche, in dem Fall Adolf Hitler, in dem Fall die NS-Propaganda, bestimmte Worte einfach kontaminiert haben für alle Zeiten.
Alle reden über Trump und Nordkorea, über AKK und Friedrich Merz, aber keiner spricht von Ralf Brinkhaus. So beginnt Ihr Morgenbriefing heute, Gabor Steingart. Der Mann, der Bild-Zeitung gesagt hat, er könne sich einen Muslim als CDU-Kanzler 2030 vorstellen. Lese ich Sie richtig? Der Mann braucht Aufmerksamkeit? Um jeden Preis?
Ja, er wollte seinen Bekanntheitsgrad, der bei nicht messbar ist, wenigstens auf die Rubrik, habe ich schon mal gehört, umschalten. Und das ist ja vielleicht gelungen.
Okay. Auf der inhaltlichen Ebene können Sie sich das nicht vorstellen, ein muslimischer CDU-Kanzler?
Na, erstmal, er hat ja überhaupt gar keine Muslime, nicht in einem einzigen seiner Gremien. Damit fängt es an. Das ist ein typisches, ich nenne das rhetorische Politik. Da ist überhaupt gar nichts dahinter. Er hat keinen Kandidaten, an den er denkt, oder eine Kandidatin. Es gibt weit und breit in der Union keinen Muslim, der in irgendeiner Form Präsidium, Fraktionsvorstand, oder auch gar Vorstand der Partei eine Rolle spielt.
Ich bin ganz schwer am Nachdenken, aber in der Tat, in der Landespolitik würde man möglicherweise den einen oder anderen Namen finden, aber das ist natürlich ein weiter Weg bis zum Bundeskanzleramt.
Kein einziges Kabinettsmitglied, auch in der Landespolitik nicht. Das heißt, das ist Rhetorik. Was wollte er zeigen? Was für ein toller Hecht er ist, wie modern er eigentlich ist. Und ich glaube, da ist nach hinten losgegangen, weil wenn wir bei der SPD, nur als Gedankenexperiment, wenn Frau Nahles sagen würde, ich stelle mir einen SPD-Kanzler auch vor, der asozial ist. Also der das Gegenteil.
Ja, ja, aber
der das Gegenteil von sozial ist.
Okay.
Und Muslime und Christen stehen sich oft sehr konträr gegenüber.
Aber das finde ich jetzt gerade spannend, dass Sie sagen, sozial und asozial ist das gleiche Paar wie christlich und muslimisch?
Ja, vergleichen heißt nicht gleichsetzen, Habermas.
Okay.
Also die FDP, nennen Sie die FDP, ja. Sie würde sagen, es muss kein Liberaler sein, er könnte illiberal sein. Ja, das kann jeder sagen. Ich finde.
Ja, ich versuche mal eine Brücke zu bauen, auch ja. Wenn es vielleicht praktisch in 11 Jahren der Moslem nicht so schnell zu finden ist bei der CDU, der das ausfüllen könnte. Aber eine Partei, die auf einem religiösen Fundament ruht, die von Menschen gewählt wird, die tendenziell konservativ sind, die tendenziell eher gläubig sind, die ein Weltbild haben, wo, wir haben gerade über Männer und Frauen gesprochen, der Mann vielleicht doch noch eine etwas privilegiertere Stellung hat. Vielleicht ist das muslimische Wählerpotenzial in Deutschland für die CDU gar nicht so uninteressant.
Das kann ja sein, aber wenn ich diese Herkunft habe und also auch kommunikativ, nochmal Habermas, die Theorie des kommunikativen Handels. Die Union führt gerade eine ganz andere Diskussion. Sie will überhaupt erstmal verstehen, was war da los im 2015. Wie kommen wir überhaupt von dem Satz, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Wir sind keine multikulturelle Gesellschaft. Jetzt sind wir auf einmal beides. Daran knabbert die CDU doch heute noch und arbeitet das jetzt in Werkstattgesprächen auf. Jetzt kommt der Mann, überfällt sozusagen seine eigene Partei, gar nicht uns beide, seine eigene Partei mit diesem Vorschlag, hinter dem auch gar nichts ist. Das ist kommunikativ Harakiri, weil es die Menschen einfach vor den Kopf stößt, heimatlos macht. Es hat eine solche Diskussion. Ich will gar nicht sagen, dass das für mich nicht vorstellbar ist. Ich will nur sagen, es ist extrem tollpatschig, eine solche Diskussion als christlicher Politiker ohne einen konkreten Plan zu haben und ohne einen kommunikativen Zusammenhang. Genau niemand hat darüber gerade gesprochen.
Es kommt in gewisser Weise zur Unzeit, da würde ich Ihnen recht geben. Also wenn er das im Umfeld gesagt hätte, der Schäuble-Aussage, der Islam gehört zu Deutschland, ich glaube 2010 war das, hätte das ja wahrscheinlich irgendwie Sinn gemacht. Jetzt hat man ja eher den Eindruck, aber vielleicht ist meine Formulierung dazu scharf, Sie dürfen korrigieren, dass unter AKK die CDU eher wieder zurückkehrt ins christliche Abendland.
Muss man sehen, vielleicht wollte hier auch einer einen Gegenpol machen, aber ich glaube ehrlich gesagt, wir dürfen nichts reingeheimsen in Politikern, was gar nicht drinsteckt. Ich nenne ihn heute Morgen in meinem Morning Briefing mit Bodo Strauß einen Gegenwartsnarr. Er wollte modern sein, er wollte mal was sagen, was noch keiner gesagt hat. Er wollte mal eine Welle machen, das ist gerade Karneval, die Vorsitzende macht mit anderen Themen eine Welle, da wollte er. So, wir dürfen nichts reingeben, dass da ein Theoriegebäude dahinter steckt. Das heißt, wir haben es hier mit einer Politik zu tun, die ganz weit in einer Sphäre stattfindet, die mit Menschen, realen Menschen und Wählerinnen und Wählern genau nichts zu tun hat.
Das sagt Gábor Steingart hier bei mir im Deutschlandfunk Kultur. Sie waren heute mein Gast für eine Stunde. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich
freue mich, wenn Sie wiederkommen, wenn Sie Zeit haben, nach dem Morning Briefing auch ein Mittagsbriefing hier zu machen. Dieses Mittagsbriefing gibt es als Podcast. Können Sie überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt.
Kostenlos.
Selbstverständlich kostenlos. Bitte zahlen Sie natürlich Ihren Rundfunkbeitrag. Mein Name ist Corbinian Frenzel. Tschüss.